Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Aus dem 6. Kapitel des Briefes an die Römer. Wegen eurer Schwachheit rede ich nach Menschenweise. Wie ihr eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, so dass ihr gesetzlos wurdet, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit, so dass ihr heilig werdet. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr der Gerechtigkeit gegenüber frei. Welchen Gewinn hattet ihr damals? Es waren Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn sie bringen den Tod. Jetzt, da ihr aus der Macht der Sünde befreit und zu Sklaven Gottes geworden seid, habt ihr einen Gewinn, der zu eurer Heiligung führt und das ewige Leben bringt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Herr, segne und regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben es gemerkt, dieser Text ist nicht ohne. Und ich muss gestehen, so ein erster Impuls wollte mir sagen, nimm einen anderen. Predige lieber über den Lesungstext, der ist glatter und schöner und hat ja auch eine Menge zu sagen. Diese Völkerwallfahrt zum Zion, wo sich auf einmal alle vertragen und auf einmal alle Waffen abgeschafft werden. Was macht diesen Text so schwierig? Das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken, das wir auf der einen Seite gerne hätten, um ganz klar zu wissen, was gut und was schlecht ist. Auf der anderen Seite wissen wir aber immer, dass nichts bei uns schwarz oder weiß ist. Ich meine, für die Zukunft haben wir es wohl vor, nur im Licht zu stehen und nur Licht zu sein und nur gut und all sowas. Immer wieder haben wir es mal vor, aber die Vergangenheit lehrt uns, dass das nicht so ist. Dass überall im Hell auch dunkel ist und im Dunkel auch Helles und dass auch in unserer Seele sich so tut. Das ist das eine. Das andere, da werden so markige Worte von Sünde und von Verderben und Dienst der Unreinheit und all sowas wird da verwendet, was eine theologische Tradition hat, die nicht unbedingt unsere ist. Weil zumindest nicht meine. Das ist so die Sprache der Bußprediger, wo der Finger immer dazugehört, dieser Zeigefinger, ihr Sünder, wo dann übersehen wird, dass mindestens drei dann wieder zurückzeigen. Aber was mich ein bisschen getröstet hat, war der Einleitungssatz vom Paulus, wo er schreibt, wegen eurer Schwachheit rede ich nach Menschenweise. Und ich gestatte es mir, so auszulegen, dass er hier eben eine überzogene Sprache ein Stück nutzt, um etwas deutlich zu machen. Ich muss wieder anfangen bei dem Begriff der Sünde, weil er ja auch ja, manchmal wie so ein Stachel in uns drin sitzt und wir aufgrund von, zumindest geht es mir so, von meiner religiösen Erziehung immer wieder etwas andeutet, was ich schwer greifen kann, wo ich weiß, da habe ich immer was mit Sünde zu tun, aber eigentlich habe ich es ja gar nicht so gewollt und man übersieht dann eigentlich, was tatsächlich Sünde ist, denke ich. Und wir leben ja auch in einer Medienwelt, die diese Begriffe saftigst missbraucht. So Filmtitel, ich weiß nicht, ob es den gibt, aber Sklavin der Sünde und Ähnliches. Ja, gibt es reihenweise, nur das hat nichts mit dem Sündenbegriff der Bibel zu tun, aber auch wirklich nichts. Da wird also Lust und Sexualität gleichgesetzt mit Sünde Und dies ist nun wirklich absolut unbiblisch. Das hat weder der Paulus noch sonst jemand so gemeint. Wenn auch Paulus gedacht hat, alles andere ist wichtiger als Lust und sonst etwas, weil er gedacht hat, das Reich Gottes steht morgen oder übermorgen unmittelbar bevor. Was soll ich mich da aufhalten mit Lust und Ähnlichem? Aber ansonsten ist die Bibel ja doch sehr lustzugewandt auch. Ich erinnere nur an das Hohelied Salomos und Ähnliches. Und wenn Gott uns die Lust nicht hätte schenken wollen, dann hätte er es gelassen. Was heißt denn das nun, das Reich der Sünde, wie es an anderer Stelle heißt, das gegenübergestellt ist dem Reich Gottes? Es wird ja oft gearbeitet mit diesen Gegensatzpaaren, Licht, also Dunkel und Licht oben und unten. Sünde, Freiheit, Gesetz und all diese Dinge, immer in diesem Dualismus. Was heißt das? Sünde heißt sicher, helfen Sie mir, jeder hat da seinen eigenen Begriff in der Definition, aber für mich heißt Sünde Gottesferne, die gleichzeitig Menschenferne und Menschenverachtung ist. Für mich ist Gott zu finden in den Menschen. Und die Gottesnähe hat in zweierlei Richtung zu tun mit Liebe. Seine Liebe, die uns als Gnade zukommt, egal was wir für Sündensklaven oder sonst irgendwas sind. Und umgekehrt unsere Antwort darauf als Gottesliebe, die sich in erster Linie konzentriert auf die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Gottesliebe und Menschenliebe ist nicht zu trennen. Wie so schön heißt im Johannesbrief, wenn einer sagt, ich liebe Gott, aber er hasst seinen Nachbarn, dann ist er ein Lügner. Also es ist beides zu greifen. Dort, wo Menschen gehasst werden, wo man Menschen schadet, wo man Menschen nicht liebt und ihnen nicht versucht zu dienen, da ist Sünde am deutlichsten und das ist im Grunde genommen Gottesferne. Sind Sie mal nicht böse, wenn ich das jetzt so einfach sage? Wenn ich Sie abfrage, was Ihr Sündenbegriff ist, jeder würde es ein Stück anders sagen. Da kommt sicher auch Sexualität und Ähnliches vor, weil an dieser Stelle sind Menschen am empfindlichsten überhaupt. Da kann man jemandem wehtun wie sonst nie. Aber nur dort, wo Menschen damit geschadet wird, wo man Menschen ausnutzt, wo man sie zu eigenen Zwecken missbraucht, dort greift der Sündenbegriff. Aber nicht bereits bei Sünde und bei Freude. Meine Großmutter, die hat so eine puritanische Erziehung ein Stück genossen im Fichtelgebirge bei den Lutheranern drüben. Das war eine sehr lebenslustige Frau. Und sie hat gerne auch Witze erzählt, weil sie hat sich hinten auch immer sofort schämen müssen, weil sie damit groß geworden war, dass ein gottesfürchtiger Mensch auch ernsthaft sein muss und leiden muss im Grunde genommen, um auch wirklich zu glauben. Es ist nicht mein Sündenbegriff, aber gut. Aber so einer findet sich dann in so einem Paulustext wunderbar wieder. Und dann wird man so schön klein gemacht. Denn, und das ist jetzt das Karierte, auch bei Schwarz-Weiß, es gibt ja keinen, der nur eine weiße Weste mit sich rumtragen könnte, wenn wir auch nach außen die oft so abwaschen und so tun müssen, als ob, ja. Schwarze ist dann mehr hinten, aber unsere Prospektseite, die ist doch eigentlich immer weiß, ne? Aber wir wissen, so ist es nicht. So ist es nicht. Es ist immer eine Mischung. So sehr wir uns auch bemühen, wir haben ja immer unbedacht oder bedacht auch was falsch gemacht. Wir haben was unterlassen, wir waren bequem und alles Mögliche. Aber wir sind auf keinen Fall die reinen Engel, die wir eigentlich vielleicht sein könnten, dürften, sollten. Ich glaube es eigentlich nicht, dass wir es wirklich jemals packen, denn wir leben in dieser Welt als Menschen, in dieser gefallenen Welt. Und daher gehört es auch dazu, dass wir wie es heißt, simul justus et peccator sind, zur gleichen Zeit gerechtfertigt, aber auch Sünder. Das muss man akzeptieren. Schwarz-Weiß, Kinder des Lichts, Kinder der Finsternis, an anderer Stelle wird es besser ausgeführt. Gibt übrigens ein interessantes Buch von dem Theologen Niebuhr, Reinhold Niebuhr heißt er, komischerweise in Deutschland überhaupt nicht mehr zu finden. Er ist emigriert in die USA und es ist ein hochinteressantes Buch. Wenn jemand Lust und Zeit hat, kann ich es ihm vielleicht mal leihen. Es ist auch gut verständlich. Die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis. Ich vereinfache jetzt mal wie Paulus. Es gibt gute und böse Menschen. Das zeigt sich, denke ich, daran, dass die guten Menschen versuchen, für andere Menschen da zu sein. Nicht an sich selbst in erster Linie denken, sondern an den anderen und Gott darin auffinden, ob sie nun den Begriff Gott dazu nehmen in ihrem Denken oder nicht. Es sind Menschen, die auf dem Weg sind zum Zion und dabei aus ihren Schwertern versuchen, Pflugscharen zu machen. Ja, also auch die Nadelkissen, die man so bereit liegen hat, um seine Mitmenschen zu pieksen und zu ärgern, dann trotz aller Versuchung zumachen und auch einem anderen eher mal entgegenkommen, eher mal 5 Schritte mit ihm gehen, als sich ihm zu verweigern und den Frieden vielleicht wichtiger ist als das Recht haben. Die Kinder des Lichts sind nicht immer nur Lichtgestalten, sondern sie wissen ganz genau, dass sie auch ihre schwachen Zeiten haben und vielleicht macht sie das auch ein Stück menschlicher. Während die Bösen, die Menschen, die den Mächten der Finsternis anhängen, wie es also so schwergewichtig heißen kann, das sind eher die, denen es zuallererst um Materielles geht und um ihren eigenen Vorteil. Ein Stück Egoismus, Egozentrik auch. Und ich behaupte jetzt auch einmal, dass das auch in jedem von uns ein Stück drinsteckt. Aber dass es nichts bringt. Wir alle sind ja umgeben von lauter bösen und guten Menschen und können es bei anderen gut unterscheiden und die Schubladen gut aufmachen und jemand reinstecken und wieder zumachen. Und mancher bleibt auch als Böser drin, obwohl er eigentlich gar nicht so ist und mancher als Guter, obwohl er eigentlich, aber es ist klar, Menschen passen nicht in Schubladen, sondern da guckt immer ein Stück raus. Und bei uns selbst ist so die Optik, ich habe gerade eine neue Brille, da muss ich ein bisschen komisch gucken mit Gleitsicht und so, aber der Teil, der unsere eigenen schwarzen Flecken sieht, der ist bei der Optik dann immer schlecht ausgebildet. Und wir entwickeln uns ja auch. Wir sind als Junge anders als Alte. Und unsere Ideale und unsere Ziele verändern sich ja. Nichts ist hundertprozentig. Ich betone jetzt einfach wirklich, wie Paulus hier das eine und das andere, obwohl es durchmischt ist. Wenn ich meine Kinder in der Schule frage oder die Konfirmanden, was wichtig sei am Leben, und dann kommen ganz andere Antworten, wie wenn ich jemanden frage, der am Ende eines Lebens steht und den ich frage, was war denn wichtig? Was ist denn wichtig? Was wird denn wichtig? Dann kommt sofort ein schönes Haus, Geld, schöner Beruf, schöne Frau, schöner Mann. Im Vordergrund stehen materielle Dinge, schöner Urlaub, all sowas. Wenn ich dann frage, was war wichtig, und dann kriege ich fast nur die Antwort. Liebe, gelungenes Miteinander oder kaputtgegangenes Miteinander. Der Blick ist also ganz anders zentriert bei dieser Optik und wahrscheinlich lernt man im Laufe des Lebens, dass diese anderen Dinge, die mehr zu tun haben mit dem Himmel, mit Gott, mit unserem Glauben, mit all diesen Dingen, dass die doch wichtiger waren. Wie heißt es? Das letzte Hemd hat keine Tasche. Sagen Sie das mal an einen Konfirmanden. Der denkt überhaupt nicht an das letzte Hemd. Am Anfang unseres Lebens als Individuen und vielleicht auch als Gesellschaft ist uns das gar nicht so bewusst, um was es geht, was wirklich etwas austrägt. Was ist gut, was ist böse? Welchen Gewinn haben wir von einem materialistischen, egozentrischen Denken? Im Grunde genommen keinen. Eine Menge Rennerei, uns kommt nichts dabei raus als eine Menge Unheil, ein Herzinfarkt und Menschen, die wir vielleicht unterwegs niedergetrampelt haben. So, hoppla, jetzt komme ich. Was kommt beim anderen raus? Beim anderen kommt raus, denke ich, das Bewusstsein, Und das gute Gefühl, dass wir mit anderen zusammen ein Stück gegangen sind, auf einem Weg, auf dem Licht liegt. Auf dem Weg hin zum Reich Gottes, wo wir zwar nie ankommen werden, aber wo es doch gut tut, diese Richtung zu verfolgen. Und ich möchte auf keinen Fall, dass ein Text wie der von Römer 6 für uns so ein Prüfstein wird, wo wir am Schluss unseres Lebens dann sagen müssen, oh, also wir waren ein Stück unrein, wir haben nicht alles richtig gemacht, wir waren Sklave der Sünde, wir waren Sklave von unserem Geld, wir haben uns mehr um den Job gekümmert, wie um die Familie und sonst irgendwas. Das gibt also so eine Summierung, wo am Schluss nicht viel übrig bleiben kann, wenn man es so schwarz-weiß weiter sieht. Wir müssen wissen, dass diese Elemente zu uns gehören. Aber dass sie nicht bestimmend sein dürfen, dass wir uns immer wieder bemühen sollten, die anderen stärker werden zu lassen. Da, wo wir anderen Menschen helfen können, da, wo wir lieben können, da, wo wir Frieden bereiten können, da sind wir auf einem Weg, der aus der Sünde ein Stück herausführt. Voraussetzung ist nicht die weiße Weste, die makellose Seele, sondern Voraussetzung ist, glaube ich, dass wir aus unserem Glauben wissen, wo es lang geht und das Licht von der Dunkelheit unterscheiden können. Dass wir uns immer wieder umorientieren von Wegen, von denen wir merken, die führen ziemlich ins Dunkel hin zum Licht. Immer wieder neu. Ich wollte mich drücken vor diesem Text. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre. Ich weiß genau, dass ich Ihnen jetzt keine runde, schöne Lösung bieten kann, so im Sinn von Schwarz-Weiß. Jetzt hole ich Ihnen das Weiße raus und das können Sie dann mit heimnehmen. Ich selbst bin nicht fertig geworden mit dem Paulus und mit seinem Dualismus. Aber ich war ganz froh, dass ich mich nicht gedrückt habe, nämlich die Vorbereitung der Predigt hat mir auch ein Stück Spaß gemacht, mir ein Stück geholfen, wieder zu finden, wo ich hingehöre und wo ein Stück Identität ist. Möge es Ihnen auch gelingen. Und lassen Sie sich nicht in eine Schublade stecken. Stecken Sie sich vor allem selbst nicht in eine Schublade. Weder in die, wo drauf steht Licht, denn dann übersehen Sie das, was Sie noch tun sollten, und auch nicht in die, wo drauf steht Dunkelheit. Denn keiner von uns ist ein Teufel und keiner ein Engel. Aber Gott lädt uns ein, weiterzumachen, uns immer wieder neu zu probieren. Er gibt uns sein Licht dazu. Amen.